Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Und zur Fürbitte empfehlen wir noch ganz herzlich den Dienst auf unserem Volksfest. Das beginnt am Freitag, dem 22. September und endet am Sonntag, den 8. Oktober, also Volksfest in Stuttgart mit unserem Stand und der Kinderbetreuung der Schaustellerkinder. Danke da für das Mitbeten. Uns aber im Hier und Jetzt, uns begrüße ich mit dem Mottowort dieser Woche, ein ganz bekanntes Wort: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Psalm 103, Vers 2. Wir kennen ja sehr, sehr viele Loblieder und ich lade Sie ein, das Morgenlied von Paul Gerhardt zu singen, die Melodie haben wir schon gehört, mit seinen stattlichen 10 Strophen. Es erscheint dann dort auf der Wand und wir machen das dann etwas anders. Ich sage es mal im Voraus, aber auch dazwischen nochmal. Wir singen die ersten 3 Strophen gemeinsam und Strophe 4, die zerstreuten, da auf der Tribüne. Vielleicht hören wir sie. Und hier im Foyer dann Strophe 5, Strophe 6 gemeinsam. Und dann sage ich, wie es weitergeht. Jetzt lobet den Herrn, alle, die ihn ehren. Strophe 4 sind Sie bereit, aber ich nehme, glaube ich, diesen Teil noch vom Foyer dazu. Strophe 4. Strophe 5. Wir singen die nächste Strophe gemeinsam.
Strophe
wir beten gemeinsam mit den Worten von Strophe 7 und 8. Gib, dass wir heute, Herr, durch dein Geleite, auf unseren Wegen unverhindert gehen und überall in deiner Gnade stehen. Lobet den Herrn, treib unseren Willen, dein Wort zu erfüllen. Hilf uns gehorsam, wirken deine Werke. Und wo wir schwach sind, da gib du uns Stärke. Lobet den Herrn. Wir singen die beiden letzten Strophen gemeinsam. Ich lese einige Verse aus Psalm 16, das ist der Wochenpsalm. Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Ich habe gesagt zu dem Herrn, du bist ja der Herr. Ich weiß von keinem Gut außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du erhältst mir mein Erbteil. Ich habe den Herrn allezeit vor Augen. Steht er mir zu Rechten, so werde ich festbleiben. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Und mein Leib wird sicher liegen. Denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle. Und wonne zu deiner Rechten ewiglich. Zur Fürbitte lesen wir eine Nachricht aus Westsibirien und auch eine aus Usbekistan.
In unserer Stadt tun wir durch Gottes Gnade weiterhin die Arbeit, die Gott uns heute zu tun erlaubt. Ein Teil unserer Gemeinde geht evangelisieren. Und ein Teil engagiert sich bei der Speisung der Obdachlosen in der Nähe der Bahnhöfe. Die politische Situation ist Ihnen sicherlich gut bekannt. Sie hat sich auch auf die Gemeinden ausgewirkt und die Menschen gespalten. Wer ist für wen? Heute können wir die Worte des Apostel Paulus voll und ganz auf uns beziehen. Von außen Streit, von innen Furcht. Einige evangelikalen Gemeinden werden geschlossen. Die Behörden erheben falsche Beschuldigungen gegen sie. Und die Zeugen Jehovas, eine Glaubensgemeinschaft, hinter der wir nicht stehen, aber wir sind erschrocken über das, was ihnen widerfährt, sie werden erbarmungslos und für lange Fristen unter dem Vorwand extremistischer Aktivitäten inhaftiert. Und das nur, weil sie die Bibel in ihren Häusern lesen. Sodass wir jetzt mit einer gewissen ständigen Angst leben. Wann wird man uns holen oder an unsere Tür klopfen? Beten Sie für uns, liebe Freunde, denn beim Volk Gottes ist Entmutigung zu spüren. Wir dürfen nicht vergessen, Furcht ist nicht in der Liebe und Gott ist Liebe. Das tröstet, macht den Blick wieder frei und gibt Hoffnung. Und dann aus Usbekistan ein Bericht. Ich bin froh, dass sich die Situation in diesem Land ein wenig zum Besseren gewendet hat. Es werden keine plötzlichen Razzien in den Häusern der Christen mehr durchgeführt wie früher. Wir konnten uns als Bibelstudiengruppe ohne Angst in einem christlichen Gemeindehaus versammeln. Die von den Behörden auf dem Kirchengelände installierten Kameras funktionieren zwar immer noch, aber die Polizei scheint angewiesen zu sein, Gläubige erst einmal nicht unnötig zu belästigen. In einigen Dörfern und Städten werden dennoch weiterhin Razzien durchgeführt. So stürmte die Polizei in einer Stadt eine Kirche, trieb die Gläubigen zusammen und schleppte sie zur Polizeiwache. Deswegen lassen wir uns von den Lockerungen nicht täuschen. Es ist manchmal nur die Ruhe vor dem Sturm. Bitte beten Sie für die Christen in Usbekistan, dass sie weiterhin unserem Herrn treu bleiben, Weisheit und Mut haben für ihr Bekenntnis zu Christus und ihre Treffen zum Bibelstudium und Gebet halten können, um Bewahrung für sie. Und das wollen wir jetzt tun, wir beten miteinander. Danke, Herr Jesus, dass du die Situation in Russland und auch in Westsibirien jetzt genau kennst. Danke, dass sie noch evangelisieren können und die Obdachlosen speisen können. Bitte segne du diese Arbeit und öffne auch dadurch Türen. Aber du weißt, wie die Gemeinden bedrängt sind, wenn sie geschlossen werden, wenn Christen inhaftiert werden, weil sie die Bibel lesen. Wir bitten dich einfach, Herr Jesus, dass du dem Geist der Entmutigung wehrst. Bitte, Herr Jesus, lass sie an dich festhalten, lass sie auf dich schauen und erleben, wie du dich in deiner Herrlichkeit und Liebe ihnen doch besonders nahst. Mach du ihnen Mut und gib ihnen Hoffnung. Und danke, dass du auch siehst, wie es in Usbekistan aussieht, kennst diese Razzien. Aber danke, dass du auch über allem dabei bist und den Gläubigen immer wieder neu die Kraft schenkst, auch dran zu bleiben und die Versammlungen nicht zu versäumen, dass sie sich zu dir stellen. Bitte behüte du sie und gib, dass sie treu bleiben. Gib ihnen und besonders auch den Gemeindeleitern Weisheit, Mut. Hilf du bei den Treffen zum Bibelstudium und Gebet. Und wir bitten dich einfach um Bewahrung und um Kraft, auch diese Bedrängnis auszuhalten und ihr nicht zu entfliehen, sondern zu wissen, du bist ja da und du stärkst sie. Amen.
Wer am letzten Sonntag hier sein konnte, erinnert sich vielleicht, dass Schwester Heidemarie hier eine Sonnenblume aufs Rednerpult stellte. Sie war aber abgeknickt, also kein sonderlich schöner Anblick. Aber es verdeutlichte das Geschehen aus dem Lukas-Evangelium von der Heilung einer verkrümmten Frau. Und ich lese da einfach nochmal zwei Texte, damit auch die nicht dabei waren, unsere Spur erkennen. Jesus lehrte in einer Synagoge am Sabbat und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau, sei frei von deiner Krankheit. Und er legte die Hände auf sie. Und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Wir hörten dann von Geknickten und Ungeknickten, von Aufgerichteten und Unaufrichtigen. Beim Zuhören musste ich an das Wort aus dem Propheten Jesaja denken. Und darum geht's heute. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und ich lese einmal den gesamten Abschnitt aus Jesaja, wo dieses Wort steht. Siehe, das ist mein Knecht. Ich halte ihn. Und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien, noch rufen. Und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte und die Inseln warten auf seine Weisung. Und genau diese Aussage, die steht auch im Neuen Testament, im Matthäusevangelium. Und dort im Matthäusevangelium wird geschildert, wie Jesus wieder an einem Synagogengottesdienst teilnimmt, an einem Sabbat, und er sieht dort einen Mann mit einer verdorrten Hand und heilt sie. Und auch hier kommt es zu Protesten von der Geistlichkeit. Jesus verlässt den Ort und ich lese dann weiter aus Matthäus 12, 15 folgende. Eine große Menge folgte Jesus und er heilte sie alle und gebot ihnen, dass sie ihn nicht offenbar machten, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht: Siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe, und mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen, und er soll das Heil den Heiden und das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten, noch schreien. Man wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführt zum Sieg. Und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Das ist das Gegensatzprogramm des lebendigen Gottes zu unserem Verhaltensprogramm. In den letzten Monaten, Wochen gab es viele Großereignisse bei Männern und Frauen, zum Beispiel im Fußball, bei Leichtathletik-Wettkämpfen, ziemlich erfolglos für uns Deutsche, keine Titel, keine Medaille. Und bei solchen Sportkämpfen zählt einfach der Stärkste, der Schnellste, der Könner schlechthin. Und sind wir nicht alle stolz, wenn auch unser Land mit Medaillen auftrumpfen kann? War in diesem Jahr nicht der Fall. Aber ich habe mich immer gefragt, wie mag es in den Sportcamps zugehen? Gibt es geknickte, deprimierte Frauen und Männer, die, die es eben nicht geschafft haben, die einen schlechten Tag hatten, wo andere einfach besser waren, die beim Mannschaftskampf versagten und so vielleicht dadurch die ganze Gruppe in die Niederlage führten? Wird sie jemand achten, beachten, aufrichten, trösten? Unser Leben ist mehr als eine einmalige Herausforderung, ein vorübergehender Wettkampf. Welche Schicksalsschläge gibt es da einzustecken? Welche Niederlagen auch zu verkraften? Wir können auch eigenes Versagen, ja sogar handfeste Schuld, unserem Leben einen tödlichen Knick bereiten. Wo ist das lebensfrohe und mitreißende Feuer geblieben, das wir vielleicht einst ausstrahlten? Passt das Bibelwort nicht auch zu dem alt gewordenen Menschen, die angefochten werden von der Frage: Was kann ich denn noch? Für wen bin ich denn noch etwas wert? Bin ich nicht eine Last für die Lebenden und auch für mich selbst? Und dann spüren wir im Alten und im Neuen Testament, bei dem lebendigen Gott und bei Jesus gibt es keine unbrauchbaren Menschen, die man wegwerfen könnte. Für den lebendigen Gott ist der junge und der alte Mensch, sind Mann, Frau und Kind, auch das Ungeborene, wertvoll. Diesen Zuspruch, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, gab der lebendige Gott ja zuerst seinem Volk Israel. Das rechnete auch zur Zeit von Jesaja in der Mehrzahl längst nicht mehr mit dem Herrn. Die meisten kümmerten sich einen Dreck um seine Wegweisungen und Gebote. Vermutlich lebten sie so wie viele von uns heute. Sie arbeiteten, um sich etwas leisten zu können, das gute Essen, die elegante Kleidung, das Vergnügen. Und wenn es zum eigenen Vorteil war, dann scheute man auch nicht die handfeste Lüge, dass sich bereichern auf Kosten anderer, Steuerbetrug, Korruption. Gibt nichts Neues unter der Sonne. Gibt es auch heute und in allen Völkern. Wo sollte auch damals das Zeit bleiben, sich auf den lebendigen Gott einzulassen? Israel erfuhr damals, dass der lebendige Gott sie ihrem eigenen Denken und Handeln überließ. Das aber bedeutet immer Gottverlassenheit und Unheil auf allen Ebenen. Da wurden Jammer und die Hoffnungslosigkeit groß. Und in diese Situation hinein sprach Gott. Er verglich den Zustand seines Volkes mit dem eines geknickten Rohres und eines verlöschenden Lichtes. Und beim geknickten Rohr müssen wir einfach an eine Papyruspflanze denken. Ich hatte mal eine in Kleinformat, stand neben meinem Schreibtisch, gedieh prächtig, aber einmal habe ich nicht aufgepasst, ungeschickt dran vorbeigestreift und schon war ein sehr schöner Stängel abgeknickt. Und weil mir das leid tat, wickelte ich einen durchsichtigen Klebestreifen um die Knickstelle. Man sah das fast nicht, aber genützt hat's auch nichts. Der geknickte Halm starb ab. Ich musste ihn wegschneiden. Es gab keine Möglichkeit, ihn am Leben zu erhalten. Keine Klebe, kein Dünger, kein Umtopfen hilft da. Das heißt, ein geknicktes Rohr ist einfach zum Sterben verurteilt. Und Gott zeigt mit einem zweiten Bild die gleiche Aussage. Stellen Sie sich eine Öllampe vor. Alles Öl, was dem Docht Nahrung gibt, ist verbraucht. Der Docht ist heruntergebracht, er verlischt. Da ist keine Flamme mehr zu retten. Auf diesem Hintergrund merkt man, wovon Gott eigentlich spricht. Er kann das, was bei uns hoffnungslos zum Tod verurteilt ist, neu machen. Und er will es auch. Haben wir einfach den Mut und nennen unserem Heiland Gott die Bruchstellen unseres Lebens. Und bitten wir ihn, dass seine schöpferische Kraft unseren Glauben wieder zum Leben erweckt. In jeder Diktatur dieser Welt, und zurzeit blühen sie in vielen Orten heftig, gilt der einzelne Mensch gar nichts. Der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche schrieb diesen Satz: Die Schwachen und Missratenen sollen zugrunde gehen. Das sei der erste Satz meiner Menschenliebe. Wohin ein solches Leitwort führt, haben wir in unserem Volk schmerzlichst erfahren. Und das erfahren viele heute in anderen Ländern. Auch christliche Gemeinden können in Diktaturen schnell verlöschenden Lichtern gleichen. Aber auch das hat man vielfach erlebt und erlebt es, dass eine politische Macht die Jesusgemeinde nicht auslöschen kann, weil der lebendige Gott sie doch am Leben erhält. Seine tiefste Konsequenz erhält dieses Gotteswort vielleicht dann, wenn unsere Lebenszeit abläuft. Das geknickte Rohr. Wir selbst können es nicht mehr zum Leben erwecken. Der verlöschende Docht, keiner kann ihn mehr entzünden und zum Brennen bringen. So ist die Situation, wenn es zum Sterben geht. dazu das leuchtende Bekenntnis der Schrift. Jesus, der Gottessohn, ist für uns genau auch diesen Weg bis zur letzten Konsequenz gegangen. Verlöscht, zerbrochen am Kreuz, begraben. Aber das Grab war eben nicht das Letzte. Schon bei Jesaja lasen wir, Kapitel 42, Vers 2, er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte und die Inseln warten auf seine Weisung. Und es ist so treffend in unserem Glaubensbekenntnis ausgedrückt. Am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, sitzen zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Wir haben die einzigartige Möglichkeit, diesem lebendigen Herrn von ganzem Herzen zu danken, dass er eben für uns diesen Weg des Zerbrechens gegangen ist. Wir können ihm voller Zuversicht und Freude das eigene Leben anvertrauen, auch am Ende. Jesus Christus, sei du mein Herr, jetzt und in alle Ewigkeit. Wir können ihn bitten, dass er uns einfach gewiss darin macht, dass da, wo unser Leben seinen Todesknick erhält, er, Jesus selbst, es auferweckt, zu neuem Leben in seiner Ewigkeit. Dass da, das zum Tragen kommt, das geknickte Rohr, wird er nicht auslöschen, also zertreten, auslöschen. Ich möchte noch ein Beispiel aus dem Alten Testament vorstellen. Es gibt unendlich viele Beispiele im Neuen und Alten Testament. Letztes Mal hörten wir die Geschichte aus dem Neuen Testament. Und ich habe jetzt mich einfach entschieden für eine uns sehr vertraute Persönlichkeit, der Prophet Elia. Nach einem großartigen Erleben auf dem Berg Karmel. Der lebendige Gott hatte sich wirklich erwiesen als der einzige wahre Herr, als souveräner Schöpfer dieser Welt, der Wunder tut, der Gebet erhört und um sein Volk wirbt. Und danach erleben wir Elia in einer Not, die wohl nur der kennt, der sich von Gott zum Zeugen berufen lässt. Wer sein Christsein behaglich pflegt, wer das Risiko und das Bekenntnis scheut und wer christlich angepasst über die Runden zu kommen versucht, der weiß nichts davon, was Elia durchgemacht hat. Wer sich aber rufen lässt, wer von dem lebendigen Gott zeugt und wer im Angesicht von vielen Göttern für den lebendigen Gott eintritt, der kann in solche Situationen kommen. Ausgebrannt, ausgezehrt. Und so hastet Elia durch die Wüste. War es eben noch der Siegesjubel auf dem Karmel, der ihm Auftrieb gab, so treibt ihn jetzt die Enttäuschung um, dass dieser Jubel sicherlich sehr schnell verhallt, dass das Pendel umschlägt von gestern auf heute. Isabel, die gottlose Ehefrau von König Ahab, hat gesprochen. Und nun geht es für Elia um Leben und Tod. So hastet er also durch die Steppe. Jawohl, gesehen und gestärkt zum ersten Mal durch den lebendigen Gott, als er unter dem Strauch lag mit Essen. Aber immer noch zerrissen in seinem Herzen. Sehen wir ihn nach Süden wandern, auf die Wegweisung des Herrn hin, zum Gottesberg, dem Horeb. Ich weiß es nicht, man könnte sich fragen, hat er immer vor, dorthin zu gehen und war zwischendurch zusammengesackt? Aber lasst uns einfach mal ein paar Fragen stellen. Will Elia dem Gegenwind ausweichen und sich dort oben auf dem Berg der Gebote, dem berühmten Gottesberg, verschanzen? Dort, wo Gott ganz nahe ist, aber die Not ganz weit weg? Nach dem Motto, wie es später Petrus einmal formuliert, hier, Herr, lass uns doch Hütten bauen. Kennen wir das auch? Diese Sehnsucht nach einem Winkel der Gottgeborgenheit, abgewandt von einer Welt, diese Sehnsucht nach einem sturmfreien Terrain, fernab von den Kritikern um uns herum, die uns zusetzen und manches Mal auch matt setzen. Diese Sehnsucht, endlich alle Streitigkeiten hinter sich zu lassen und allen Frustrationen den Rücken zu kehren. Ja, wie oft lockt uns dieser Rückzug aus der Verantwortung hinein in die persönliche Glaubensnische. Will Elia gerade dort auf dem Berg des Bundes seinem Gott seinen Dienst aufkündigen, nach dem Motto, Gott, mach deine Sache selber weiter, nicht mehr mit mir, es ist genug. So hatte er es schon unter dem Strauch gesagt, jetzt ist Schluss, es ist genug. Ist uns das auch bekannt? Dieser Gedanke, einfach davonzulaufen und dieser tiefe Seufzer, ich will endlich meine Ruhe. Der Traum, einmal alles abzulegen, ja sogar den Dienst für Jesus beiseite zu legen und endlich in Ruhe gelassen zu werden. Und wie oft reizt uns vielleicht eine Abkehr von einem Auftrag hin zu einem ganz anderen Lebensstil? Oder treibt Elia auch eine Sehnsucht nach der Vergangenheit, in der scheinbar alles gut gewesen ist? Damals am Horeb hatte Gott sein Volk die Gebote gegeben. Ach, könnte es doch heute wieder so sein. Was hatten die für einen Führer? Mose und Aaron. Das Volk ist ihnen gefolgt. Und heute Ahab und Isebel. Zum Ausspucken. Ach, wäre der Kamel doch nicht nur ein Strohfeuer gewesen. Wissen wir auch darum, der Wunsch, dem Druck auszuweichen und dafür in die Erinnerung abzutauchen. Früher war alles besser. Und was wir damit nicht sagen, aber natürlich mitdenken, heute ist alles viel schlechter. Begeistert von gestern, aber auf das Heute blickt man entgeistert und entmutigt. Was auch immer Elia trieb, jedenfalls gibt es auch bei uns immer wieder Situationen, in denen uns seine Gemütslage nicht fern ist. Hoch oben auf dem Horeb ringt ein Bote Gottes. Oder müssten wir sagen, resigniert, ein Beter? Doch Elia erfährt ein Gipfeltreffen, eine Gipfelbegegnung mit seinem Gott. Durch dieses ganze Kapitel 19 im ersten Buch Könige, vielleicht können Sie es heute einmal lesen, zieht sich wie ein roter Faden oder ziehen sich so Anspielungen auf die Einsamkeit des Elia. Man könnte sich auch fragen, ist dieses Alleinsein auch ein klein wenig selbst verursacht? Konnte er nach der Morddrohung von der Isebel in Samaria nicht diesen frommen Haushofmeister Obadja aufsuchen, dass er auch ihn wie 100 andere versteckte? Dass er ihm einen brüderlichen Beistand hätte? Aber er floh und ließ sogar seinen Diener in Beersheba zurück und ging allein in Richtung Steppe. Sicher, er wollte seine Ruhe haben. Aber nun hatte er für die Notsituation keinen Helfer. Und dann richtete er sich dort am Horeb ein Lager ein, und zwar in einer Höhle. Gerade so, als wollte er sich in der Höhle in seiner Einsamkeit vergraben. Und schließlich hält er Gott zweimal sehr deutlich vor, dass er allein übrig geblieben sei. Ich bin allein übrig geblieben. Sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Nur gute 40 Tage zuvor auf dem Karmel musste er allein dem Volk gegenübertreten, um es für Gott zu gewinnen. Und Gott gab ihm auf die Kraft dazu. Dort war es von Gott so angeordnet. Aber nun ist er aus eigenem Antrieb allein. Elia gleicht dir vielleicht einem Bergsteiger, der sich auf eine schwere Bergtour begibt und sich so auch allen Gefahren alleine aussetzt, ohne jemand zur Seite zu haben. Wenn man die Verse in Kapitel 19 im ersten Königebuch liest, mag man rufen: Mensch, Elia, du brauchst eine Seilschaft, in der andere Wanderer vor und hinter dir zusammengebunden sind. Du brauchst eine Weggemeinschaft, in der einer die Schwäche des anderen mitträgt. Den Individualismus kennen wir selber sehr gut, gerade in unserer Zeit. Das ist ein Zeichen unserer Zeit. Aber darin schlummert auch so manche Anfechtung. Wo ich meine, die Gemeinschaft mit anderen Christen nicht mehr zu brauchen und mir nur noch so geistliche Rosinen je nach Stimmung und Befindlichkeit herauspicke, birgt das Gefahren in sich. Der einsame Weg kann der leichtere Weg sein, aber er ist immer der gefährlichere. Die Seilschaft des Glaubens beugt dem Absturz des Glaubens einfach vor. Elia ist äußerlich auf dem Gottesberg. Aber innerlich sitzt er in einem tiefen Tal der Resignation, ist wie eben so ein abgeknicktes Schilfrohr, wie so ein verlöschender Docht. Horeb, hoch oben, da ringt aber der Bote Gottes. Oder müssten wir eher sagen, da resigniert ein Beter. Aber da ist der lebendige Gott. Er greift ein zweites Mal ein, auf eine ungeheuer seelsorgerliche Weise. Alles, was Gott ihm zu sagen hat, steckt in dieser kurzen Frage. Elia, was tust du hier? Oder auch, Elia, was willst du hier? Und aus dieser Frage heraus hört man auch die Sorge Gottes um seinen Boten. Gott fragt mitfühlend. Und Elia kann sich jetzt seinen ganzen Frust vom Herz reden. Seinen vergeblichen Eifer, Israels blinde Verbohrtheit und die nackte Angst um sein eigenes Leben. Elia nennt die Gründe seiner Flucht und seiner Niedergeschlagenheit und die Antwort ist sehr persönlich. Elia redet von sich, immer wieder von sich. Von seinem Einsatz und seinem Leiden. Er betont es, ich habe sehr geeifert. Allerdings nicht um sich selbst, sondern um den Herrn. Ich weiß es nicht, aber fragen kann man sich. Liegt auch in dieser Klage des Elia ein verborgener Vorwurf an Gott? Ich habe für dich geeifert. Und wo bleibt dein Eifer, Gott? Elia nennt vor Gott, was er getan hat, was Israel getan hat und tut, nämlich jetzt die Morddrohung. Aber was tut Gott? Was tut er in dieser Situation? Gott lässt Elia ausreden. Er hat gefragt, Elia antwortet und hat ein Recht darauf, dass der Fragende ihm zuhört. Elia darf sich vor Gott aussprechen. Die Klage wird nicht verboten. Und Gott, er wird antworten. In Gottes Frage schwingt doch auch noch der Ton mit: Was hast du hier zu tun, Elia? Hier ist nicht der bleibende Platz. Rückzug als Höhlenmönch. Es ist auch nicht das Dienstende oder gar die Sterbestunde für Elia. Nicht Elia, sondern Gott wird einst sagen, es ist genug. Er wird zu seiner Zeit seinen Knecht herausnehmen aus dem Ringen um die Ehre Gottes. Die Gipfelbegegnung auf dem Horeb war eine Station zum Auftanken für den gebeutelten Propheten. Das Geknickte soll zum Leben aufgerichtet werden. Das Verlöschende zu einer neuen Flamme. Dieses Gipfeltreffen war zugleich aber auch ein Augenblick der Klarstellung. Elia muss erkennen, dass Gottes Weg durchaus anders aussehen kann, als er es sich vielleicht ausgemalt oder vorgestellt hat. Das Reden Gottes bringt für Elia tatsächlich einen Neuanfang. Der Herr hat neue Aufträge für seinen Knecht. Er entlässt ihn jetzt nicht. Wie sollte sich da Elia selbst entlassen? Wie er es eben gedacht hatte, ich will nicht mehr leben, bin auch nicht besser als die anderen, ist genug, Herr. Im krassen Gegensatz zu den gewaltigen Erscheinungen, Regen auf dem Karmel und hier am Horeb wirklich Sturm und Orkane, jetzt ein leises Geräusch, eine Stimme in der Stille. Und diese Stille ist für Elia die Voraussetzung, um ganz neu auf Gott zu hören. Er muss seine Vorstellung von dem, was Gott tun müsste und wie er es tun sollte, ablegen. Gott handelt vor allem durch sein Wort und sein stilles Reden. Das heißt aber auch, dass Gottes Handeln häufig im Verborgenen geschieht. Und so nimmt er Elia hinein in ein stilles Gespräch und eine neue Beauftragung. Gott machte aus dem geknickten Halm keine mächtige Zeder, aus dem verlöschenden Docht keine lodernde Flamme. Doch sein Dienst für Gott geht weiter, unspektakulär. Aber wirksam, nicht mehr allein, sondern mit Elisa und mit 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und mit Gruppen von Prophetenschülern, Bibelschülern, Theologiestudenten, wenn wir heute sagen, und das trotz Ahab und Isebel, die beide noch leben. Schließlich dann eine herrliche Heimholung, ohne den leiblichen Tod zu erleiden. In der Stille, vor der Höhle, verschaffte Gott sich bei Elia Gehör. Die machtvollen, aufsehenerregenden Taten, keine Frage, auch die wirkte Gott. Er handelt aber auch und gerade in der Stille durch sein Reden. Durch sein Wort. Genauso, wie er es von Jesus Christus oder wie es uns von Jesus Christus bezeugt ist, einmal prophetisch und dann im Evangelium bei Matthäus. Und das lese ich nochmal aus Matthäus. Siehe, da ist mein Knecht, den ich erwählt habe, und mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen und er soll den Heiden das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten, noch schreien und man wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführt zum Sieg. Und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. So ist auch ein Elia ein Beispiel für dieses Wort aus Jesaja, aus Matthäus. Wir singen noch ein kleines Lied, Jesus, wir danken dir. Das kommt in den grünen Liederbüchern, Nummer 77. Und da wir am Anfang von Westsibirien, also Russland, hörten, ist ein Lied aus Russland. Wir wollen noch beten und wenn es Ihnen möglich ist, stehen Sie bitte dazu auf. Herr Jesus, du hast es uns zugesprochen. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und du hast es uns zugesagt, dass du gestern, heute und morgen derselbe Heiland Gott bist. So mach auch an uns deine Verheißungen wahr. Deine Hände sind unende, dein Vermögen hat kein Ziel. Ist's beschwerlich, scheint's gefährlich. Dir, o Herr, ist nichts zu viel. Wann die Stunden sich gefunden, bricht die Hilf mit Macht herein. Unser Grämen zu beschämen, wird es unversehend sein. Amen, Amen, in dem Namen Jesu, unseres Jesus, und dem Namen unseres Jesus halte still. Es geschehe und ergehe, wie und wann und was er will. Amen. Wir gehen unter dem Segen Gottes in diese Woche. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. Eine gesegnete Woche und auf Wiedersehen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.